Frau Schlager, feiert man denn heute in Kirgisistan den Unabhängigkeitstag?
Also ich bin ja selbst nicht in Kirgisistan, nicht in Bischkek, sondern in Almaty, also in Kasachstan, in dem Nachbarland. Aber ich war vor wenigen Tagen dort und dort gab es also schon Vorbereitungen, den Tag der Unabhängigkeit zu begehen. Also es werden sicherlich Leute auf der Straße sein, die Gelegenheit auch wieder nutzen für Demonstrationen, was in Kirgisistan sehr, sehr beliebt ist. Und diese Demonstrationen stehen jetzt im Prinzip auch schon unter dem Zeichen des Präsidentschaftswahlkampfs, der also Ende Oktober ansteht.
Was prägt außer diesem Präsidentschaftswahlkampf momentan den Alltag in Kirgisien?
Also so wie ich das einschätze, hat sich in Kirgisistan nicht wirklich viel verändert im Vergleich zur Situation voriges Jahr auch vor den Ausschreitungen im April, also wo es die letzte Revolution gab in Kirgisistan. Ich nehme in Kirgisistan eine große Resigniertheit bei den meisten Leuten, bei den ganz einfachen Leuten auf der Straße wahr. Also eigentlich nimmt kein Mensch, kein Taxifahrer, keine Verkäuferin, kein Zeitungsverkäufer auf der Straße mehr wirklich ernst, was die Politiker in Kirgisistan wirklich tun, ob es eine Veränderung für das Land bringt oder nicht. Die Leute, die einfachen Leute sind wirklich resigniert. Das Volk scheint völlig losgelöst zu sein von der Politik. So aufregend das wirklich sein mag und so sehr der Westen vielleicht das auch positiv beurteilt, die Veränderungen in Kirgisistan im letzten Jahr und die Versuche jetzt dort eine parlamentarische Demokratie aufzubauen, die Kirgisen selber, die einfachen Leute, haben eigentlich, glaube ich, keine Lust mehr auf irgendwelche Veränderungen. Sie wollen ein bisschen Stabilität, sie wollen ein bisschen Perspektiven haben im eigenen Leben und das haben die wenigsten, das sehen die wenigsten Leute, was sich verändert hat. Die Preise für Grundnahrungsmittel, für Benzin und so weiter sind unheimlich gestiegen. Es gibt beispielsweise eine Benzinknappheit zurzeit, dass man also kaum noch Treibstoff bekommt, man kann nur an bestimmten Tankstellen noch Benzin bekommen und so weiter. Also die Lage für die einfachen Leute hat sich eigentlich verschlechtert im Vergleich zum vergangenen Jahr oder auch zu den Jahren davor.
Vielleicht um das nochmal kurz zusammenzufassen, also letztes Jahr oder Beginn letzten Jahres kam es in Kirgisien ja zum Sturz des damaligen Präsidenten. Und es kam zu ethnischen Konflikten zwischen Kirgisen und Usbeken. Wie sind denn die Ereignisse des Sturzes des Präsidenten und ja der außerordentlich gewaltvollen ethnischen Konflikte in Verbindung miteinander zu bringen?
Also im April vergangenen Jahres wurde der letzte Präsident, Kurmanbek Bakir, gestürzt. Dass er überhaupt gestürzt wurde, ist auch schon ein Zeichen gewesen, dass sein Regime relativ schwach aufgestellt war. Er hat sich also, kann man fast sagen, relativ leicht wegblasen lassen von den Massen, die eben demonstriert haben auf der Straße. Das hätte in anderen Regimen hier in Zentralasien, also im Nachbarstaat Kasachstan oder in Usbekistan, gar nicht so stattfinden können, weil dort also die Regime viel fester verankert sind, auch gewaltvoller, also mit größerer militärischer Präsenz. Und ich denke, das zeigt einfach auch schon die Schwäche der gesamten politischen Strukturen in Kirgisistan, dass das also so einfach war, dort diesen Ex-Präsident Bakir fortzuschaffen. Wie hängt das jetzt zusammen mit den ethnischen Konflikten, die sich ja vor allem im Süden des Landes abgespielt haben? Also durch den Sturz des Präsidenten ist das Land komplett destabilisiert worden. In der Zeit nach dem Sturz und als es dann auch weiterging im Juni, als eben diese Konflikte im Süden aufbrachen, haben viele schon einen Bürgerkrieg in Kirgisistan erwartet. Das war einfach so, dass dieses Machtvakuum, was also kurz nach dem Präsidentensturz sich aufgebaut hatte, dass das viele Kräfte auf den Plan gerufen hat, eben im Süden des Landes, die anfingen, Morgenluft zu wittern sozusagen. Also es gibt dort in Kirgisistan sehr, sehr starke Clanstrukturen, also Der Bakijew selbst hat also sehr viele Anhänger im Süden des Landes gehabt. Er kommt auch selbst aus dem Süden. Die haben natürlich dafür kämpfen wollen, ihren Bakijew im Land zu halten und auch an der Macht zu halten und ihnen seine Macht wiederzugeben. Das ging also ein paar Wochen lang, dass versucht wurde, Bakijew wieder zurück ins Amt zu bringen. Das war dann aber doch nicht möglich, weil also die chaotischen Zustände das eigentlich nicht zugelassen haben. Es gab also keinen wirklichen Machthaber mehr. Bakijew selber hat sich zunächst versteckt im Süden, ist dann aber aus dem Land geflohen. Gleichzeitig, wie also versucht haben, die Anhänger von Bakijew Kräfte zu mobilisieren in Südkirgisistan, haben auch usbekische Anführer, sage ich jetzt mal, versucht, sich ein bisschen mehr Einflusssphäre zu verschaffen, sage ich jetzt mal so. Und das rührt jetzt eigentlich schon an die Ursachen der Konflikte zwischen Usbeken und Kirgisen. Was man wissen muss, in Südkirgisistan gibt es sehr, sehr viele Usbeken, die sind in Kirgisistan geboren, sind also wirklich Kirgistaner, also haben einen kirgisischen Pass, sind aber ethnische Usbeken und sind dort aufgewachsen, sind in Osh, in Jalalabad geboren, leben dort seit vielen Jahrzehnten, fühlen sich aber sehr, sehr stark als Usbeken, stärker islamisch geprägt als die Kirgisen. Also die Usbeken in Kirgisistan werfen den Kirgisen beispielsweise immer vor, dass die Kirgisen gar keine richtigen Muslime seien, weil sie also weniger gläubig sind. Und durch die politischen Strukturen ist also eine Situation entstanden, dass Usbeken in Kirgisistan wenig politische Macht haben. Die haben sich aber sehr in der Wirtschaftssphäre ausgebreitet, also haben einfach die Möglichkeiten wahrgenommen, die sie hatten. Die haben kleine Läden sich aufgebaut, besetzen vor allen Dingen die Basare, also haben dort auf den Basaren gehandelt, hatten also wirklich die Wirtschaftssphäre im Griff. Und ja, auf der anderen Seite standen dem gegenüber die Kirgisen, die die administrativen Strukturen besetzt haben, also sowohl auf Kreisebene als auch auf Gebietsebene und dann eben bis hoch auf die nationale politische Ebene. Und diese Konflikte zwischen Kirgisen und Usbeken, man hat sich also immer gegenseitig vorgeworfen, die Kirgisen waren neidisch auf die Usbeken, die dort also gute Geschäfte gemacht haben, sich auch vielleicht schöne Häuser leisten konnten, und die Usbeken waren unzufrieden, weil sie keinen politischen Einfluss hatten. Das ist also erstmal so der Ursprung dieses Konflikts. Und im vergangenen Juni brach das also auf. Man ist also wirklich mit Waffen aufeinander losgegangen. Und ich war also dieses Jahr nochmal dort, also ein Jahr nach diesen Konflikten, bin ich also selbst nach Südkirgisistan gefahren, in Osh. Habe ich mir angeschaut, wie die Leute heute dort leben, ob der Konflikt immer noch eine Rolle spielt, und dem ist tatsächlich so, der Konflikt ist immer noch präsent. Viele Usbeken fürchten nach wie vor Übergriffe von Kirgisen, und dadurch, dass also nach wie vor auch die staatliche Gewalt in Händen der Kirgisen liegt, müssen die Usbeken also auch immer rechtsstaatliche Übergriffe fürchten. Also man kann eigentlich in Kirgisistan grundsätzlich nicht von der Rechtsstaatlichkeit ausgehen. Also es gibt zwar Gesetze, aber die werden eigentlich nicht eingehalten. Und wenn dort ein kirgisischer Polizist einen Usbeken erpressen will, dann kann er das relativ leicht machen, weil er eigentlich von den Strukturen, die von Kirgisen besetzt sind, einfach geschützt ist.
Sie sprechen die ganze Zeit vom Süden des Landes. Ist dieser Konflikt zwischen Usbeken und Kirgisen tatsächlich regional so begrenzt?
Ja, das kann man wirklich so sagen, wie Sie das gefragt haben. Also der Konflikt beherrscht den Süden. Das liegt einfach daran, dass das ganze Land Kirgisistan sehr stark zweigeteilt ist. Also es gibt den Norden, der ist stärker geprägt von sowjetischen Einflüssen, von russischen Einflüssen. Dort gibt es also noch viel mehr ethnische Russen oder auch Deutsche oder auch andere Minderheiten. Und der Norden ist, wenn man davon in Kirgisistan überhaupt ausgehen kann, wirtschaftlich etwas mehr entwickelt als der Süden. Und im Ganzen mehr dem Westen zugewandt und orientiert, nach dem Westen orientiert. Im Süden ist eine komplett andere Situation. Das ist also sehr stark von der Landwirtschaft geprägt. Diese Region ist der sehr viel ärmere Teil des Landes. Und wie ich erst auch schon sagte, die Region ist auch insgesamt stärker vom Islam geprägt als der doch etwas weltlichere Norden, sage ich jetzt mal. Und Natürlich finden sich die Konflikte zwischen Usbeken und Kirgisen auch im Norden, in der Hauptstadt Bischkek wieder, aber nicht so dramatisch, wie das dort im Süden ist, wo also wirklich in Osh zum Beispiel es ganze Stadtviertel gibt, wo nur Usbeken leben und auf der anderen Seite Stadtviertel, wo sich also die Kirgisen angesiedelt haben. Das ist also wirklich auch die Stadt sehr stark segregiert und man ja einfach durch die Nähe und durch die Anzahl der Leute, die dort leben, die zu den beiden Nationalitäten gehören, ist dort einfach der Konflikt sehr stärker, katalysiert eben durch die wirtschaftliche Schwäche.
Okay, also der Konflikt geht weiter und das ist ja typisch, dass in Krisenzeiten eben auch staatliche Strukturen in diesen Strudel der Konflikte zwischen gesellschaftlichen Gruppen hineingezogen werden. Wie geht denn die Politik mit diesen Problemen um?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, denke ich, und gleichzeitig aber auch eine, die Antwort darauf ist, denke ich, sehr, sehr traurig und sehr entmutigend. Die Vorgänge im Juni letzten Jahres, also wirklich diese kämpferischen Auseinandersetzungen zwischen Kirgisen und Usbeken, wo also sehr, sehr viele Menschen auch gestorben sind. Also die Zahlen schwanken sehr stark. Manchmal gibt es also Medien, die von 400 Toten insgesamt reden. Andere wiederum sprechen von 2000 Toten. Ich denke, es wird sich im Nachhinein nicht wirklich nochmal sagen lassen, wie viele Menschen wirklich gestorben sind. Ich denke, das wird in der Anzahl zwischen 400 und 2000 sein etwa, weil viele Usbeken zum Beispiel beerdigt wurden, ohne registriert worden zu sein. Also es gibt eine große Dunkelziffer an Opfern, die dort also irgendwie verschwunden sind. Die Interimsregierung, die also damals das nicht wirklich geschafft hat, diese Konflikte beizulegen, ohne dass es zu so viel Blutvergießen kam, die hat bis heute letztendlich den Konflikt nicht richtig aufgearbeitet. Es gab eine internationale Untersuchungskommission, deren Ergebnis Anfang dieses Jahres der Regierung von Rosa Otunbajewa vorgelegt worden ist. Die Kommission ist eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Usbeken wirklich wehrlose Opfer wurden der Übergriffe, die also hauptsächlich von kirgisischer Seite ausgegangen waren. Was ist das Ergebnis dieser Kommission gewesen oder was ist die Reaktion der jetzigen Regierung auf das Ergebnis dieser Untersuchungskommission gewesen? Der Chef, der Leiter dieser Untersuchungskommission, Kimmo Kiljunen, ein Finne, ist zur Persona non grata ernannt worden in Kirgisistan. Das heißt, das Parlament hat den Chef dieser internationalen Untersuchungskommission des Landes verwiesen. Er darf nicht mehr nach Kirgisistan kommen, weil also die Kirgisen laut des Parlaments fälschlicherweise als die Schuldigen dargestellt wurden. Und ich denke, das sagt schon sehr, sehr viel über den Umgang mit der Problematik in Kirgisistan, über den Umgang der Politik, der jetzigen Politiker, die jetzt die Machthaber sind, mit der Geschichte des eigenen Landes.
Sie sprechen gerade das Parlament an. Mich würde interessieren, wer sitzt da momentan drin? Ich stelle es mir als doch recht schwer vor, die gesamte Elite des Landes innerhalb weniger Wochen auszutauschen.
Genau das, was Sie gerade sagen oder was Sie gerade fragen, ist eben nicht passiert. Die Elite des Landes wurde eben nicht ausgetauscht. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt zwar ein neues Parlament, das eben jetzt auch diese parlamentarische Demokratie erfüllen und umsetzen soll. Im Parlament sitzen 5 Parteien. Das sind also wirklich von den extrem konservativen Politikern, die auch wiederum aus dem Süden rekrutiert werden, bis zu den Sozialdemokraten, die auch den jetzigen Premierminister stellen. Ist dort also eine Reihe von Parteien vertreten. Regiert wird das Land derzeit von einer Regierungskoalition, die auch einen langen Anlaufweg hatte. Also es ist also, diese Koalition kam erst im zweiten Anlauf im Dezember letzten Jahres zustande. Und die Koalition besteht wiederum aus der Partei Atashot, also diese konservativen Leute aus dem Süden, dann den Sozialdemokraten mit dem jetzigen Premierminister und einer mehr wirtschaftlich orientierten Partei, die auch jüngere Mitglieder hat, und zwar ist das Respublika.
Jetzt finden im Oktober ja wieder Wahlen statt. Was genau wird da gewählt?
Ja, also am 30. Oktober stehen die Präsidentschaftswahlen in Kirgisistan an. Man hat also das im vergangenen Jahr so festgelegt, dass nicht in einem Jahr, und zwar im Jahr dieser Umstürze, Präsident und Parlament gleichzeitig gewählt werden, sondern man hat das etwas entzerrt, hat zunächst erstmal das Parlament, das also mit mehr ja, Macht sozusagen ausgestattet wurde. Man hat erst das Parlament gewählt. Und jetzt auf dieses Jahr, auf Ende dieses Jahres, die Präsidentschaftswahlen verlegt. Interessant ist natürlich, wie jetzt dieser Präsidentschaftswahlkampf aussehen wird und wie das Ergebnis sein wird. Also natürlich, das ruft jetzt im Westen wieder Interesse hervor. Allerdings schätze ich persönlich, dass es nicht wirklich zu irgendwelchen Umbrüchen kommen wird. Rosa Otunbajewa, die jetzige Präsidentin, die also auch Interimspräsidentin war im vergangenen Jahr, gleich nach dem Sturz von Bakijew dieses Amt übernommen hat, die selber tritt nicht mehr an. Also sie hat von vornherein darauf verzichtet, beziehungsweise es wurde ihr auch nicht gestattet, dort daran teilzunehmen. Interessant ist für unsere westlichen Verhältnisse, insgesamt haben sich 83 Präsidentschaftskandidaten aufstellen lassen. Und das heißt, sie werden in Direktwahl gewählt vom Volk. 83 Präsidentschaftskandidaten, das ist natürlich eine enorme Menge. Da sind also Leute dabei von irgendwie Arbeitslosen über irgendwelche Bauern bis hin zu eben Almazbek Atambayev, den jetzigen Premierminister, prominente Leute, aber eben auch ganz einfache Leute, die denken, sie wollen irgendwas für ihr Land tun. Es ist natürlich klar, dass bei 83 Kandidaten für eine Präsidentschaftswahl da sicherlich auch vorher nochmal ausgesiebt werden wird. Also die Kandidaten müssen sich beispielsweise, das wird jetzt im September passieren, nochmal einen kirgisisch Sprachtest stellen, der also öffentlich abgehalten wird. Das heißt, sie müssen nachweisen, dass sie die Landessprache wirklich beherrschen. Das ist insofern interessant, als dass für die meisten Menschen, die in Kirgisistan leben, also nicht nur Kirgisen, sondern eben auch Usbeken, Russen, Türken, Uiguren, also dass die erste Sprache, die sie lernen, im Prinzip eigentlich immer noch Russisch ist und dass Kirgisisch selbst wirklich nur von den ethnischen Kirgisen beherrscht wird, aber auch nicht mal das. Also viele Kirgisen selber, gerade die in den Städten wohnen, sprechen gar nicht Kirgisisch, sondern eben wirklich Russisch. Außerdem müssen sie also irgendwie eine Einlage von 1.600 Euro circa, das sind etwa 100.000 Som in der Landeswährung, müssen bezahlt werden und jeder Kandidat muss 30.000 Unterschriften vorlegen, die also zeigen, dass er doch eine signifikante Anhängerschaft hat, die es ihm wirklich dann auch gestattet, als Präsident zu kandidieren.
Und glaubt die Bevölkerung Ihrer Meinung nach tatsächlich an einen Fortschritt?
Nee, das habe ich ja erst schon versucht zu sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfache Kirgise jetzt wirklich noch irgendeine Hoffnung in diese Präsidentschaftswahlen setzt. Also ich bin relativ sicher, dass der Wahlkampf mit relativ viel Prunk und Pomp vonstatten gehen wird, also wie auch die Parlamentswahlen im vergangenen Jahr. Die Kandidaten, die also mit einem guten finanziellen Polster ausgestattet sind, die können sich dann sicherlich gute Auftritte und richtig große bombastische Auftritte und große Banner in den Städten leisten. Also das ist zum Beispiel auch interessant, nur 16 dieser 83 Kandidaten wurden überhaupt von Parteien, die in Kirgisistan registriert sind, aufgestellt. Also der weitaus größere Teil hat also nicht mal irgendwie eine Partei hinter sich, die das also auch finanziell ausstatten könnte, diesen Wahlkampf. Und wie gesagt, ich denke, die meisten Kirgisen sehen das irgendwie als einen Prozess, der jetzt abläuft, der aber völlig abgekoppelt ist von ihrem eigenen Leben und der auch keinen Einfluss haben wird, zumindest keinen positiven Einfluss haben wird auf ihr weiteres Leben. Also ich denke, es ist unheimlich schwierig, in Kirgisistan eine Perspektive zu sehen. Viele junge Leute versuchen wirklich, indem sie Fremdsprachen lernen, irgendwann ins Ausland zu kommen und wollen dann auch nicht zurückkehren in das Land, obwohl ich das eigentlich immer sehr, sehr, sehr traurig finde, weil ich finde, Kirgisistan ist im Vergleich zu den anderen zentralasiatischen Ländern eigentlich immer das Land gewesen, was die Möglichkeit noch am ehesten geboten hat, dort eine Demokratisierung zu erleben. Ja, also weil in Kirgisistan ist die Zivilgesellschaft sehr gut ausgebildet, also es gibt wirklich viele Leute, die sich auch engagieren in NGOs oder die einfach auch eine Vision haben für ihr Land. Und das wird aber immer dadurch gestoppt, dass also wirklich diese Eliten- oder Clanwirtschaft alles ausbremst. Korruption ist das, was dieses Land bestimmt. Also letztendlich werden Posten, Arbeitsstellen müssen mit Geld gekauft werden. Also dass ein Lehrer sich dafür, dass er überhaupt in der Schule unterrichten darf, muss er Geld bezahlen, muss er dem Direktor erstmal irgendwie $500 in die Hand drücken, damit er überhaupt angestellt wird. Und das zieht sich durch die ganze Gesellschaft und das ist natürlich verheerend. Und ich muss selber auch sagen, ich persönlich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man diese Korruption und diese Clanwirtschaft, wie man das rausbringen soll aus dem Land.
Okay, vielen Dank für dieses Gespräch.